Reisen exklusiv Audio. Geschichten, Reportagen, Interviews. Das Magazin für Reise und Lifestyle zum Hören.
Schön, schöner British Columbia. Das ist das Fazit nach einer Rundreise von Vancouver über die sogenannte Sunshine Coast nach Vancouver Island und wieder zurück. Flüssig erzählt würde es einen Roman füllen, deswegen erzähle ich es in 3 Episoden. Das schwarze Gold liegt auf einem Creme Fraiche Bett, welches wiederum auf einem Stück Lachs gebettet ist, vor mir und schreit regelrecht: Verzehr mich! Doch die Geschichte hat einen Haken. Kaviar ist nicht mein Ding. Ganz im Gegenteil. Das Gefühl, ein platzendes Fischei im Mund zu haben, das einen salzig-schleimigen Geschmack hinterlässt, löst eher negative Empfindungen aus. Aber der Job will es so. Der Zeitpunkt ist gekommen, um den mich wahrscheinlich einige Feinschmecker beneiden. Ich schließe die Augen, öffne langsam den Mund, während mein rechter Zeigefinger und der Daumen das Kaviar-behauptete Lachs-Crostini langsam Richtung Zunge führen. Stunden zuvor. Ein lautes "Ah" geht durch die Reihen der Touristen, als Theresa Logan die Plane des Wassertanks lüftet und wir einen Blick auf die ausgewachsenen, circa 2 Meter langen Stördamen werfen dürfen. 12 Jahre sind diese nun alt, aufgewachsen in runden 12.000 Liter großen Behältern, die mit frischem Süßwasser der umliegenden Berge gespeist werden. Die Touristen tunken ihre Hände ins Wasser, um über die Fischwuchtbrummen zu streicheln, die nur noch ein paar Tage leben werden. Schließlich wird aus ihnen die Delikatesse Kaviar gewonnen. Hat man im Hinterkopf, dass ein Stör über 100 Jahre alt werden kann, zuckt das schlechte Gewissen. Doch ehrlich, wer Fisch und Fleisch isst, darf bei dem Anblick dieses ökologisch vertretbaren Projekts nicht jammern. Denn der wilde Stör ist insbesondere im Kaspischen Meer vom Aussterben bedroht. Der ausschlaggebende Grund dafür ist, dass kriminelle Banden verbotenen Wildfang betreiben. Das hat zur Folge, dass auch der weltweite Kaviarmarkt stark eingebrochen ist. Ein Markt, der ja durchaus seine treuen Fans besitzt und besaß. Zar Peter der Große beispielsweise hatte zu seinen Lebzeiten allein 50 Fischer engagiert, die exklusiv für ihn den Kaviar beschafften. Auf die allererste Ernte des weißen Störs, einer nordamerikanischen Art, musste der Investor der Target Marine Hatcheries 12 Jahre warten. 12 Jahre Geldfluss, ohne letztlich zu wissen, ob das Produkt, das ganz langsam gedeiht, am Ende attraktiv für die Gastronomie sowie den privaten Verzehr ist. Welch eine Wohltat müssen die zahlreichen Lobeshymnen der Gourmetkritiker Kanadas gewesen sein, die den Northern Divine Caviar in den höchsten Tönen loben, insbesondere aufgrund seines feinen, leicht nussigen Geschmacks. Bereits beim ersten Biss landen meine Schneidezähne in den gesalzenen Fischeiern aus Sech. Bereits beim ersten Biss landen meine Schneidezähne in den gesalzenen Fischeiern. Das Restaurant im Painted Boat serviert den Zuchtkaviar mit viel Stolz. Chefkoch Spencer Watts ist von dem erstklassigen Produkt überzeugt und serviert ihn vor allem, weil es ein Erzeugnis der Region ist. 4 weitere Häppchen warten noch auf mich. Und ich gebe zu, es ist wirklich Jammern auf sehr hohem Niveau. Dennoch handhabe ich es wie einen Zahnarztbesuch. Dort tröstet mich immer der Gedanke, wenn ich abends im Bett liege, ist alles vorbei. Dementsprechend schaue ich auf das bezaubernde Panorama der Berge, auf das Meer, die Boote, sehe der Sonne dabei zu, wie sie langsam im tiefen Blau des Wassers versinkt und verspeise sie gänzlich, die Kaviar-Lachshappen. Die schönste trostlose Meeresenge. George Vancouver war ein angesehener Seefahrer und Entdecker, der über Nordamerika und Hawaii bis nach Australien sein Schiff gesteuert hat. Er war ein Offizier der Royal Navy und mit der Aufgabe betraut, die Westküste Amerikas zu kartografieren. Das gelang ihm so ausgezeichnet, dass seine Karten noch im 20. Jahrhundert zu einer exzellenten Navigation verhelfen konnten. Sein Verdienst für die britische Krone wurde derart hochgeschätzt, dass man gleich mehrere Städte nach ihm benannte. Dennoch zweifle ich an seinem Urteilsvermögen. Ich stehe im Desolation Sound Provincial Marine Park und starre wie gebannt auf seine Worte. Nicht eine einzige schöne Aussicht war dabei. Das schrieb George Vancouver 1792, als er Desolation Sound entdeckte. Das ist auch der Grund, warum das Meeresschutzgebiet diesen unattraktiven Namen trägt: Trostlose Meeresenge. Wie bitte? Möchte man ihm heute gern ins Grab hinterher brüllen. Über Schönheit lässt sich streiten, da bin ich mir sicher, aber über die Pracht dieser Region wohl kaum. Man stelle sich Folgendes vor: links der aufregende, wellenumtriebene Pazifik, rechts malerische Buchten, von denen mit Douglasien bewachsene Hänge teilweise sanft, teilweise steil emporragen. Hinter den Fjorden sitzen die ewigen Wächter, die Coast Mountains, ein 85 Millionen Jahre alter Gebirgszug. Den besten Blick auf die Berge, die sich wie Giganten, immerhin ist Mount Wellington 4019 Meter hoch, von der glatten Wasseroberfläche gen Himmel ziehen, hat man von der Wasserseite. Grund genug also, eine Paddeltour zu unternehmen. Adam, Besitzer von Powell River Sea Kayaks, hat verschiedene Ausflüge im Programm. Mit und ohne Camping, einen ganzen Tag oder nur ein paar Stunden. Wer den majestätischen Anblick der trostlosen Küste samt Coast Mountains genießen will, muss mindestens eine Tagestour buchen und einen ordentlichen Kanutenschlag vorweisen. Denn ab der Heimatbucht Oakover sind es ein paar Kilometer Paddelarbeit zu den Coast Mountains. Doch es lohnt sich. Die Wasserstraße im dunklen Blau ist gespickt mit allerlei Überraschungen und Geschichten, die Adam immer mal wieder einstreut, um die Neugier zu erhalten. Dabei ist das nicht nötig. Die mitschwimmenden Robben sind Unterhaltung genug oder das Gleiten durch Tausende von Mondquallen, die die Meeresbucht alljährlich im Mai bevölkern. Nach ein paar Stunden im Boot allerdings schlafen mir die Füße ein, der Rücken schmerzt und der Hunger kommt. Gut, dass Adam hier jeden Stein und jede Kurve kennt, denn spätestens in dieser Situation hätte ich George Vancouver verständnisvoll zugenickt. Die Küste ist nämlich ungnädig. In jeder Himmelsrichtung nur glatt emporragende Felsen, keine Möglichkeit zum Anlegen. Jetzt wird mir klar, was George Vancouver so wütend machte. Er konnte seine hölzerne Lady nirgends parken, und ich bin froh, dass ich Adam, den Entdecker, bei mir habe. Wahrhaft britischer Humor. Wortwitzig mit Fingerspitzengefühl. Das Boot, auf dem ich just über das Meer schwebe, heißt Prince of Wales. Wales zu Deutsch Wale, weil es ein Walbeobachtungsboot ist. Doppelt pfiffig ist der Name, weil der Heimathafen Victoria ein sehr britisches Städtchen ist, das nicht nur nach der englischen Königin Victoria benannt wurde, sondern auch weiterhin mit dem englischen Touch kokettiert. Aber zurück zum Boot, auf dem der Wind selbst bei sommerlichen Temperaturen eiskalt um die Ohren pfeift. Wir befinden uns auf der Juan de Fuca Wasserstraße, das Gewässer, das Kanada von den USA trennt. Aber mein Ziel ist nicht die Landesgrenze, sondern die Ansicht der Wale, kleiner und großer Willys, wie im gleichnamigen Film Free Willy, kurzum Orcas. Der Orca hat eine ähnliche Bedeutung für Victoria, wie es Eisbär Knut einst für Berlin hatte. Ein Symbol, ein Anziehungspunkt, ein Teil der Faszination. Die verspielte große Schwertwalart lebt vor der Küste Vancouver Islands, an dessen südlichster Spitze sich die Stadt Victoria befindet, immerhin Hauptstadt der Provinz British Columbia. Vom Hafen der 330.000 Einwohnerstadt ziehen achtmal täglich Boote aus, um einen der rund 80 Wale aufzuspüren, die hier in den Sommermonaten leben und sich hauptsächlich vom Chinook-Lachs ernähren. Diesen Ökotyp des Wals nennt man Residents, also Anwohner. Sie kommen im Frühsommer und essen sich am Lachs satt, aber sie sind weise und essen nicht alles auf, so wie wir Menschen. Heather ist Meeresbiologin und Tourguide auf dem Schiff, das nunmehr seit 2 Stunden auf der erfolglosen Suche nach einem Orca ist. Ein Job mit einem unterstrichenen Aber. Die Population der Resident Orcas ist seit einer Dekade ungefähr gleich groß geblieben. Wenige Jungtiere werden geboren und die letzten 2 Kälber, die in eine Familie hineingeboren wurden, starben alsbald. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Eine Möglichkeit wäre der ständige Lärm der Schiffe, der sich auf die Psyche der Tiere auswirkt. Und wenn ich Heather so reden höre, wie sie gegen den Schiffsmotor anschreit, wundert mich das keineswegs, dass der permanente Bootsverkehr, der sich ja teilweise den Orcas an die Flossen hängt, das so nah der Wale stört und diese unter Stress setzt. Doch dieses Jahr wurde wieder ein Kalb gesichtet und wie es aussieht, ist es stabil und wird überleben, sagt Heather. Ab und an kommen auch Spezies einer anderen Unterart, den Wanderern, Transits genannt, vorbei. Vor ihnen gilt es, das Kalb zu schützen. Ernähren sie sich doch von größeren Meeresbewohnern wie Robben oder kleinen Walen. Der Name Killerwal ist auf das Jagdverhalten der Transits zurückzuführen, die in der Gruppe das Opfer gemeinsam niederstrecken. Nach 3 Stunden Tour kehren wir zurück in den Hafen, wo lebhafter Trubel herrscht. Ein Studentenchor singt a cappella einen Welthit. Touristen klatschen und Möwen kreischen. Der Ausflug war erfolglos, denn die Orcas hielten sich versteckt. Nur eine Flosse eines Zwergwals, der ein paar Kilometer entfernt schwamm, habe ich gesehen. Das stört die neue Fuhre an Touristen wenig, die schon auf dem Steg ungeduldig auf ihre Besichtigungstour warten und sich nicht durch die enttäuschten Gesichter und Kommentare unsererseits verunsichern lassen. Es ist Abend. Die Enttäuschung über den verpatzten Bootsausflug liegt mir noch auf dem Gemüt, als ich das kleine Restaurant der Seitengasse betrete. Es ist voll, Menschen lachen, Kellner wuseln und in der offenen Küche wird gerade ein köstlich aussehendes Dessert flambiert. Es fühlt sich an, als hätte man meine gute Laune angeknipst. Während im Hintergrund eine tiefe Soul-Stimme Evergreens anstimmt, bringt mir die Kellnerin ein Glas Bier aus einer inseleigenen kleinen Brauerei und ein Potpourri an köstlichen Kleinigkeiten. Ein Mix der Kulturen, eine Weltreise auf Tellern. Arabische Falafeln neben thailändischen Zitronengrashühnchen, indische Linsen und spanischen Fischgerichten. Praktisch sinnbildlich für die feine Küche Victorias, die sich auch über die Landesgrenzen einen Namen gemacht hat. Fusion-Küche auf bestem Niveau, dank des Schmelztiegels an Kulturen, das dieses Inselstädtchen durchaus ist. Von den Köstlichkeiten begeistert, muss ich vom Bier allerdings dringend und ausdrücklich abraten. Name Driftwood Ale. Geschmack so, als würde man auf frisch gepflücktem Hopfen knabbern. Staubtrocken und wahnsinnig bitter. Die Namensgebung Dunkles Treibholzbier hätte mich warnen müssen. Oder ob das auch wieder ein Aufflackern des schwarzen britischen Humors ist? Genauso wie der Afternoon Tea im Fairmont Hotel Empress, der bereits um 12 Uhr startet, aber auch noch um 21 Uhr serviert wird. Pfiffig, die Victorians.
Das war Reisen exklusiv Audio. Mehr Geschichten, Reportagen und Bilder in Reisen exklusiv. Das Magazin für Reise und Lifestyle. Überall dort, wo es Zeitschriften gibt. Und online auf www.reisenexklusiv.com.